Ja, einen ganz guten Morgen auch von meiner Seite. Schön seid ihr da, von nah und fern. Wir sind zurzeit gerade in einer Serie. Also wir haben erst begonnen, wir schauen uns den Jakobusbrief an und wir hatten eine Predigt schon zum ersten Kapitel über den Jakobusbrief. Und da ging es um den erprobten Glauben. Generell haben wir letztes Mal erfahren, dass der Bruder von Jesus Christus genau einen einzigen Brief im Neuen Testament geschrieben hat, eben nämlich den Jakobusbrief. Und da ging es um den erprobten Glauben. Und etwas Erprobtes ist ja etwas Gutes, habe ich mir noch so überlegt. Stell dir mal vor, Airbus oder Boeing oder kannst ja einsetzen, wer du möchtest, würde ein ganz neues Flugzeug entwickeln und bauen und dann direkt an die Fluggesellschaften ausliefern. Ganz ohne Erprobung, in großem Vertrauen, dass sie ganz gut geplant hätten. Möchtest du da in dieses Flugzeug einsteigen und damit wegfliegen? Dinge, die im rauen Alltag halten müssen, müssen auch erprobt sein. Und ich finde, diese Wahrheit gilt für Flugzeuge, für irgendwelche Seile, wo dann Gondeln dranhängen, oder? Und natürlich auch besonders für unseren Glauben. Unser Glaube soll fest und stark sein, das ist unsere Hoffnung. Unser Glaube soll uns sicher durch die Höhen, aber vor allem dann auch durch die Tiefen des Lebens tragen können. Und da ist man schon zuversichtlicher, wenn der Glaube schon mal erprobt wurde, wenn man weiß, ui, der trägt. Dein Glaube ist ein wertvolles Geschenk Gottes. Und darum warnt uns dann, oder hat uns Jakobus dann im ersten Kapitel davor gewarnt, dass wir zu unserem Glauben Sorge tragen sollen. Wenn etwas wertvoll ist, sollen wir es schützen und behüten. Wir sollen aufpassen, dass unser Glaube nicht von der Welt befleckt wird. Das hat er auch uns noch mitgegeben. Es ist aber dann auch ein Glaube, wo das Gehörte in die Tat umgesetzt wird und wo man sich von der Welt auch so absondern soll. Er hat gesagt, wir sollen unseren Glauben nicht beflecken lassen von der Welt. Das war der Ausdruck. Und ich habe dann so am Schluss von diesem ersten Kapitel ein Fazit gezogen und so gesagt, der erprobte Glaube ist ein Glaube, der Versuchungen annimmt und versucht, an ihnen zu wachsen und sein Herz von Gott läutern zu lassen. Genau, das war so ein bisschen die Rückblende auf die erste Predigt oder auf das erste Kapitel vom Jakobusbrief. Und jetzt machen wir weiter. Heute geht es um das zweite Kapitel und ein weiteres Thema, das den Jakobus uns nahebringen will. Der Jakobus hat dieses zweite Kapitel wieder so in zwei Teile aufgeteilt und da ist es einfach sinnvoll, wenn ich diese Gliederung, die er vorgibt, gleich übernehme und der entlang gehe. Und so schauen wir uns eben jetzt quasi, hier habe ich die richtige Folie, der tätige Glaube an, und zwar Teil 1, Vers 1 bis 13. Und davon lese ich uns aber jetzt zuerst einmal die ersten 9 Verse vor. Aber zuerst gönne ich mir noch einen Schluck Wasser. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge oder Kapelle bei uns ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht, setz du dich bequem hierher, und sprecht zu den Armen, steh du dort, oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Was der Jakobus hier in diesen ersten Versen anspricht, ist ein natürliches, menschliches Problem. Wir lassen uns gerne zu falschen Annahmen verleiten. Und besonders gefährdet, finde ich, sind da unsere Augen, wobei auch die anderen Sinne sind leicht in die Irre zu führen. Auch unser Denken ist nicht immer sicher. Wir können auch leicht da auf die falsche Spur geraten. Und mir kommt da eine lustige Geschichte in den Sinn. Es gibt viele Menschen, die hören gerne zum Einschlafen irgendwelche Geräusche. Die stecken sich dann so Kopfhörerstöpsel in die Ohren und schalten irgendein monotones Geräusch an, damit sie zur Ruhe kommen und besser einschlafen können. Und besonders beliebt ist da so der prasselnde Regen. Und ich liebe den Regen auch. Aber vor allem, wenn ich am Campen bin und da in meinem Wohnwagen liege und dann, wenn das so auf das Dach prasselt, das ist einer der schönsten Momente überhaupt. Aber gut, es gibt eben Leute, die wollen dieses Gefühl zu Hause und da hat man ja, ist man in einer Wohnung oder in einem Haus und da muss man sich das künstlich quasi eben abspielen. Und da gibt es auf YouTube Videos, die gehen teilweise mehrere Stunden einfach mit dem Regengeräusch. Und das kann man sich dann anhören und so quasi besser einschlafen. Der Regen, dachten sie. Weil plötzlich hat jemand herausgefunden, was da bei YouTube als Regengeräusch abgespielt wird, ist gar kein Regen. Sondern da hat jemand das Geräusch einer Fritteuse, wo so Chicken Wings gemacht werden, aufgenommen. Und das klang oder klingt wirklich zum Verwechseln ähnlich. Es gab natürlich einen kleinen Aufschrei, aber für mich ist das so eine wunderbare Geschichte, wie leicht sich unsere Sinne täuschen lassen. Es wurde als Regen angepriesen, es klingt ungefähr wie Regen, dann wird es Regen sein. Es war dann halt eine Fritteuse. Also zurück zu Jakobus. Der warnt uns hier in den ersten 9 Versen auch davon. Wir sollen nicht auf die Äußerlichkeiten einer Person achten. Ich meine, das Gleiche musste auch schon der Prophet Samuel lernen, als er die Brüder von David angesehen hat. Er ließ sich da von der Größe und der Kraft blenden, aber der Herr, der sah auf das Herz bei David und er wusste, der soll es sein. Also das ist etwas, das immer wieder passiert, wo wir Menschen wirklich natürlich unsere Mühe damit haben, quasi uns nicht täuschen zu lassen. Und der Jakobus, der warnt uns davor, dass wir nicht anhand von dem, was wir sehen, hören, denken oder so, richten sollen. Weil die Gefahr, falsch zu liegen, ist zu groß für uns. In Vers 4 hat er geschrieben, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden. Und wenn wir dann noch einen Vers weiterlesen, dann musste ich dann gleich an Petrus denken. Aber ich lese euch zuerst mal noch den Vers 5 nochmal. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wisst ihr, wer vor der Kreuzung da etwas ganz Großes versprochen hat, dem Jesus? Das war der Petrus, oder? Wir können das hier lesen. Petrus aber antwortet und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Das sind gute Worte, das sind große Worte, aber das war nicht die Realität dann. Weil genau dieser Petrus hat Jesus dann 3-mal verraten. Und das wussten auch die anderen Jünger, dass der Petrus Jesus verraten hatte. Und das ist etwas, wo die Bibel nicht drüber spricht, aber das ist sicher etwas, was im Hintergrund abgelaufen ist. Du kommst in Schieflage bei den anderen, wenn du etwas versprichst und dann nicht hältst. Wenn du eine geliebte Person plötzlich verrätst. Und ich bin mir sicher, die anderen Jünger, die hatten Mühe plötzlich mit Petrus. Judas war ein Verräter, der musste büßen, aber Petrus, der war doch auch komisch. Aber wisst ihr, welchem Jünger Jesus dann nach der Auferstehung zuerst erschienen ist? Das ist auch der Petrus. Das steht dann in 1. Korinther 15, 5. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Und Kephas ist das aramäische Wort für Petrus und damit ist Simon Petrus gemeint. Und dieser Petrus ist es dann auch, den Jesus bittet, seine Schafe zu weiden. Und Jakobus erzählt uns zwar hier nicht die Geschichte von Petrus, aber er macht klar, dass wir nicht selber richten dürfen und nicht auf die Äußerlichkeiten schauen dürfen. Und dass gerade Jesus für die gekommen ist, die vermeintlich in unseren Augen quasi in Ungnade gefallen sind. So wie wahrscheinlich eben den Petrus in den Augen der anderen Jünger zumindest ein bisschen schief angeschaut wurde von denen. Vers 8 und 9, also wieder zurück zu unserem Jakobusbrief, da bringt es den Jakobus dann nochmal auf den Punkt in diesen zwei Versen. Ich gehe wieder zur großen Übersicht und da die Verse 8 und 9. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Unser Auftrag ist, unseren Nächsten zu lieben und ihn nicht nach unseren menschlichen Maßstäben einzuschätzen oder quasi abzuwägen oder dann sogar zu richten. Jakobus warnt uns geradezu davon, dass wir das nicht tun, weil wir dann gegen das Gesetz Gottes verstoßen würden. Und da passen jetzt auch noch die nächsten Verse. Ich habe gesagt, der erste Teil geht eigentlich bis Vers 13 und da habe ich ja noch ausgelassen. Ich lese euch jetzt da mal noch die Verse 10 bis 13. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und in diesem Abschnitt betont Jakobus nochmal, dass schon eine Sünde, eine einzige Sünde reicht, um komplett gegen das ganze Gesetz verstoßen zu haben. Und besonders bin ich da an diesem Vers 12 hängen geblieben. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und mir ist da das Vaterunser in den Sinn gekommen, wo wir beten und vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? Genau, das ist diese Barmherzigkeit. Nicht nur, dass wir erwarten, Gott vergibt uns, sondern dass wir auch bereit sind, den anderen zu vergeben. Darauf läuft es hinaus. Das ist das Gesetz der Freiheit. Wir empfangen Vergebung und vergeben auch selber wieder. Die Alternative wäre nicht zu vergeben und dabei dann aber auch keine Vergebung zu bekommen. Und dann würden wir eben nach dem Gesetz von Mose gerichtet und wir wären verloren, weil wir danach nicht bestehen können. Ein tätiger Glaube ist ein barmherziger Glaube, so wie auch Gott mit uns barmherzig ist. Und davon lesen wir dann nochmals da eben in dem Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. In diesem Abschnitt wird klar, dass ein tätiger Glaube eben auch gewisse Dinge nicht tut. Ein tätiger Glaube tut auch gewisse Dinge nicht, wie eben zum Beispiel das rasche Urteilen, das sich in die Irre führen lassen von seinen Sinnen, andere schlecht dastehen zu lassen. Er verzichtet auf das vorschnelle Urteil, aber ein tätiger Glaube, der lebt dafür Barmherzigkeit. Das ist der erste Teil. Und dann gibt es ja noch so wie einen zweiten Teil in diesem Kapitel und das sind dann die Verse 14 bis 26. Und da kommt Jakobus jetzt auf sein Steckenpferd zu sprechen. Ein bisschen hat er es im ersten Kapitel schon angesprochen, aber jetzt muss er da nochmal Hand anlegen und er will darüber unbedingt nochmal reden. Und dann hören wir ihm zu und ich lese uns die Verse vor. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagte, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, aber besonders ist mir in diesem Abschnitt gleich einmal so der erste Vers, Vers 14, aufgefallen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Und ich vermute, dass unter anderem genau schon dieser Vers daran schuld war, dass Martin Luther den Jakobusbrief überhaupt nicht mochte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Martin Luther, der hatte so richtig Mühe mit diesem Jakobusbrief. Das ging so weit, dass er ihn zuerst aus dem Neuen Testament kippen wollte und dann sogar in ein paar seiner Versionen ihn sogar ganz rausgenommen hat, bevor er irgendwann dann Frieden geschlossen hat und ihn wieder aufgenommen hat. Luther meinte, dass Jakobus so der Lehre sole fide, das heißt allein aus Glaube, widersprechen würde. Und Luther war ein bekannter Weise, ein Fan der Lehre, die Paulus im Römer verbreitete, eben quasi allein aus Glaube, wie Paulus da ganz stark betonte. Und somit hat er jetzt hier irgendwie Mühe, er brachte das nicht zusammen. Im Römerbrief, das habe ich hier gar nicht drauf, aber ich lese es euch vor, im Römerbrief steht, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Allein aus Glaube, sagt da Paulus eigentlich, ist das möglich. Die Frage ist aber jetzt, sagt Jakobus hier wirklich etwas anderes? War der Zwist, den irgendwie Martin Luther hier mit dem Jakobus hatte, berechtigt? Ich finde, nein, der war nicht berechtigt. Wenn wir da uns Vers 18 jetzt hier aus diesem zweiten Kapitel nochmal durchlesen, da steht ja, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Jakobus stellt gar nicht die Frage, dass wir allein aus Glaube errettet sind. Das ist für ihn schon auch klar, dass die Rettung zuerst einmal vom Glauben kommt. Aber er stellt die Frage, ob es echten Glauben dann ohne Werke geben kann. Das ist so wie die Folgefrage, die er eigentlich stellt. Und aus seiner Sicht auch bringt der Glaube an Jesus Christus immer auch Werke hervor. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas mit dem Glauben nicht. Vers 17 hat ja der Jakobus geschrieben, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das ist ein enorm hartes Urteil. Wer hat alles den Nothelferkurs einmal gemacht von euch? Ich auch, ich muss das machen. Die meisten mussten das wahrscheinlich machen für die Autoprüfung, oder? Und jetzt gibt es da so ein bisschen einen Generationentwist oder so einen Generationenspalt. Ich musste damals beim Nothelferkurs noch das Gabi lernen. Das ist aber schon Zwischenzeit schon lang überholt. Da gibt es schon viel Besseres. Aber ich bin halt noch die Generation Gabi. Und darum möchte ich euch die noch schnell vorstellen, die Gabi. Da steht jeder Buchstabe für eine Frage. Gibt er Antwort? Atmet er? Blutet er? Oder ist er ansprechbar? Das waren so die Fragen, wenn da plötzlich jemand lag und man auf den traf. Da. Hm? Was ist das I? Ist der Puls in Ordnung? Ich müsste unbedingt auffrischen, danke Urs. Aber vielleicht dann gleich die neue Version. Mir geht es eigentlich um die Prüffragen. Es gibt gute Prüffragen, wenn man so in eine Situation kommt. Und Jakobus gibt uns wie auch so eine Gabi-Prüffrage mit, was aber jetzt unser Glaube betrifft und zum Glück keine Person, die da liegt. Jakobus stellt uns die Frage, zeigt dein Glaube Werke? Lebt dein Glaube noch? Zeigt dein Glaube Werke? Lebt dein Glaube noch? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, wenn du diese Prüffrage mit Ja beantworten kannst, dann ist alles gut. Zeigt dein Glaube Werke? Aber wenn du da nicht Ja sagen kannst, Jakobus sagt, dann ist dein Glaube tot. Wir mildern das mal ein bisschen ab. Dann hast du ein Problem. Dann musst du dafür schauen, dass dein Glaube wieder in Fahrt kommt, dass er wieder lebendig wird, dass er Werke zeigt. Jesus selber sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da meinte er, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Und darum spricht Jakobus eben hier auch von einem tätigen Glauben, weil ein gesunder Glaube eben einfache Werke hervorbringt. Im Gegenzug sagt er, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Und es ist so gut, dass uns da Jakobus auch mal so eine Prüffrage einfach hingibt, wo wir wieder mal ruhig werden können und unser Leben anschauen können. Vielleicht denken wir, ja natürlich, mein Glaube zeigt Werke. Und dann überlegen wir ein bisschen und dann merken wir, ui, die Werke sind vielleicht alle schon Jahrzehnte her. Aber lebt der Glaube auch heute? Zeigt er heute seine Werke? Und wenn wir uns prüfen konnten, dann denke ich, dann gibt uns Jakobus auch die Aufforderung, dass wir die Lehre vom gesunden Glaube, der unbedingt auch Werke zeigen soll, dann auch weiterlehren. Dass wir nicht eine Kirche sind, die sagt, hey, Taufe ist ganz wichtig dann mal und einfach der Gottesdienstbesuch und dann ist schon gut. Dann hast du den Himmel auf sicher. Nein, wir wollen eine Kirche sein, wo wir sagen, hey, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die sollst du haben. Du sollst Jesus als deinen Herrn angerufen haben und dann hast du Glaube. Und auf den Glauben, da folgen aber dann unbedingt eben auch die Werke. Ich habe am Schluss so wieder wie für mich so einen Satz aufgeschrieben. Der tätige Glaube ist ein Glaube, der versucht, das Falsche nicht zu tun und das Richtige schon zu tun. Da schwingt so die Barmherzigkeit mit. Dabei lässt er sich vom Wort Gottes leiten. Die Werke werden so zum guten Zeugnis des Glaubenden. Jakobus fordert uns im zweiten Kapitel ganz stark auf, einen tätigen Glauben zu leben. Also nicht, dass wir einfach sagen, ich glaube, sondern eigentlich, ich lebe und ich tue meinen Glauben. Das ist vielleicht schon so eine starke Aufforderung, wo es sich lohnt, die noch ein bisschen mitzunehmen, heute Nachmittag oder in die neue Woche und immer mal wieder so ein bisschen die Frage zu mitzunehmen, wie lebe ich denn das aktuell? Wie viel Raum gebe ich meinem Glauben? Wie viel Zeit habe ich dafür? Wie setze ich die Prioritäten in meinem Leben aktuell? Ist alles gut? Dann darfst du feiern, froh sein, Gott danken oder gibt es was zu berichtigen? Ja, dann ist ja nichts verloren. Ein Gebet und Gott hilft, würde ich sagen. Er will, dass wir das so leben. Also dürfen wir dann auch dafür beten, dass er uns hilft und wir da wieder einen lebendigen Glauben haben. Ich bete auch mit uns. Jesus Christus, ich finde den Jakobusbrief so ungemein, ganz gut praktisch. Und ich bin so froh, dass der im Neuen Testament drin ist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass Jakobus diesen Brief geschrieben hat und dass wir ihn heute haben und lesen können. Und er uns doch ganz viel zu denken gibt. Und dass er uns auffordert, schon nur diese Barmherzigkeit zu leben und nicht vorschnell sein im Richten oder im Abschätzen und im Abwägen. Und ja, der Jakobus hat recht, Jesus. Wir sollen nicht nur einfach glauben still für uns, sondern dieser Glaube soll und darf und muss irgendwo auch sichtbar werden für andere, muss sichtbar werden in Werken. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst. Zeig du uns auf, sprich zu jedem. Wo, wie, wann wir diese Werke tun können, sollen. Wir brauchen da die Hilfe vom Heiligen Geist, der uns immer wieder anregt und sagt, jetzt, das, geh da lang. Danke, Jesus, wenn du uns da wirklich in deine Schule nimmst. Wir wollen glauben und wir wollen einen lebendigen Glauben haben. Und wir brauchen da auch deine Hilfe dafür. Danke, wenn du uns da zur Seite stehst, ein Stück an die Hand nimmst, uns immer wieder Mut gibst, uns immer wieder auch Gelingen schenkst, Herr. Vielen Dank dafür. Amen.